Ich würde sagen, wenn ich nur einen Gottesdienst haben könnte, bevor ich in den Himmel gehen könnte, dann würde ich sagen, ich hatte ihn gerade. Ich würde nichts verändern. Ich möchte Gott danken für die Schönheit der Musik, die gerade vor dem Orchester gespielt wurde, durch die Schönheit der Stimmen der drei Tenöre und eure Stimmen zu hören. Und meine Stimme und all unsere Stimmen, die wir erhoben haben, um Gott zu singen. All diese Hymnen, die wir gesungen haben. Ich bin dankbar für die Schriftlesung von Dr. MacArthur, für jeden einzelnen Teil dieses Abends. Jeder Teil dieses Abends hatte Gottes Segen. Und wir sind so sehr dankbar, gesegnet von dem Herrn, dass wir heute Abend hier sind in der Grace Community Hill und dass wir Teil dieser Konferenz sind. Ich danke Corey Welch, der dieses Solo gesungen hat über Psalm 23. Ich bin sehr dankbar, dass alle vier meiner Kinder vom Master's College absolviert haben, drei Söhne und eine Tochter. Meine drei Söhne Andrew, James und John. Sind in Jüngerschaft mit ihnen im Lawson House. Und meine Tochter Petrus.
You left her net.
Die ihr Netz verlassen hat und zum College gekommen ist. Als sie absolviert hatte, die erste Arbeitsstelle, die sie angenommen hatte, die erste Arbeitsstelle, die sie jemals hatte, war, dass sie für Corey Welch gearbeitet hat. Es war für sie eine großartige Erfahrung und sie hatte nie einen besseren Boss, für den sie jemals gearbeitet hat. Und ich kann das mit Sicherheit sagen, denn nun arbeitet sie für mich. Nun, heute Abend werden wir uns konzentrieren und der Mittelpunkt unseres Studiums ist eine weitere historische Theologie. Es ist eine Übersicht über ein wichtiges Thema, das in Zusammenhang steht mit der ganzen Konferenz. Und das Thema, ich wurde gebeten, über das Thema zu sprechen und das Thema lautet die Verpflichtung der Puritaner zu Sola Scriptura. Von der Reformation des 16. Jahrhunderts kommend gab es einen lauten Posaunenschall, der durch die Herzen jener hallte, die durch diese große Bewegung hindurchgingen. Und dieser unwiderstehliche Ruf hieß Sola Scriptura und auf Lateinisch heißt das die Schrift allein. Und es war die Grundlage für vier weitere Solas: Sola Gratiae, Sola Fide, Sola Christus und Soli Deo Gloria. Und diese fünf passen alle sehr gut zusammen. Es ist wie eine einzige Verteidigung. Es ist wie ein einziges Glaubensbekenntnis, eine Verteidigung, wer Jesus Christus ist. Und denkt darüber nach. Denkt über einen alten Tempel nach und auf die Grundlage, auf der alles ruht. Und das Fundament, auf dem alles ruht, ist Sola Scriptura. Alles, was wir glauben, alles, was wir gehorchen, alles, an was wir festhalten in Überzeugungen unserer Seele, ist gegründet auf dieses Fundament von Sola Scriptura, die Schrift allein. Rom sagte, wir anerkennen die Schrift, aber es ist die Schrift und. Die Schrift und die Kirchentradition, die Schriften und die Überlieferungen, die Schrift und die Kirchenkonzile, die Schrift und die Autorität des Papstes. Und die Reformatoren sagten, wir kommen zurück zur Bibel. Nein, es ist nur die Bibel allein. Und wenn irgendetwas zu diesem Fundament hinzugefügt ist, dann ist es wie ein Riss im Fundament, der nicht fähig ist, die Predigt und die Lehre und das Evangelium Christi zu tragen. Und einmal in der Vergangenheit sagten sie Nein zu den Wiedertäufern und den Libertinern, die ihre neue Offenbarungen und Prophetien weiterbringen wollten. Und die Reformatoren sagten Nein, sondern es ist nur die Schrift allein. Und auf diesem Fundament sind die drei massiven Säulen aufgebaut, die das Evangelium tragen. Und es sind die folgenden drei Aussagen: Sola Gratia, Sola Fide und Sola Christus. Die Errettung ist durch Glauben, ist durch Gnade, durch Glauben und in Christus allein. Und Rom wollte gute Werke hinzufügen und Mitgliedschaft und Taufe und Ehe. Und Maria und Sakramente und so weiter und so fort. Und sie haben ihren Müllwagen dorthin gefahren und haben alles Mögliche hinzugefügt. Jeglichen Müll hinzugefügt. Aber weil die Reformatoren zurück zur Schrift kamen, allein zu der Schrift sagten sie nein, sondern die Errettung, das einzig wahre Evangelium, ist durch Gnade, durch Glaube in Christus allein. Und wenn das alles an seinem richtigen Platz ist, wenn das Fundament am Platz ist und diese unbewegbaren Säulen am richtigen Platz stehen, dann wird das Dach zusammengefasst und es zeigt auf Sole Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und das ist die gesamte Reformation im Kleinformat. Das ist das ganze Evangelium, das zusammengefasst wurde, wo alles an seinem Platz ist, aber alles gründet auf Sola Scriptura. Die Reformation haben, wenn man es so formulieren kann, eine Schutzmauer um dieses Gebäude herumgefügt, dass nichts dem hinzugefügt werden kann, dass dieser Grundlage von Sola Scriptura nichts weiter hinzugefügt werden kann. Nachdem sie von der Szene verschwunden sind, kamen die nächsten Riesen auf die Szene der Kirchengeschichte, die auch bekannt sind als die Puritaner. Und das Zeitalter der Puritaner begann in diesem Zeitalter, in Mitte des 16. Jahrhunderts, unter dem Einfluss von Elisabeth I. Nach Bloody Mary kam neuer Einfluss mit Elisabeth und es kam eine neue Bewegung, die bekannt war unter der puritanischen Bewegung, und sie sorgte für eine Reinigung in der Kirche Englands und brachte die Gemeinde zurück zur Reinheit, zu Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia. Wenige Bewegungen in der Kirchengeschichte waren jemals mehr bibelzentriert und mehr bibelorientiert, als es die puritanische Bewegung war. Und heute Abend möchten wir uns über ihre Verpflichtung ansehen, die sie hatten zu Sola Scriptura. Und ich möchte es einfach machen und folgende drei Überschriften habe ich, damit ihr mir gut folgen könnt. Sola Scriptura wurde definiert durch das Westminster-Bekenntnis. Es wurde verwässert von den Quäkern. Und Nummer drei, es wurde verteidigt von John Owen. Das ist unsere Überschrift. Ich möchte mit Sola Scriptura beginnen, definiert durch den Westminster Katechismus. Bevor uns wir das ansehen, bevor wir uns die Kirchengeschichte ansehen, möchte ich einige Aussagen über Sola Scriptura treffen. Was sind diese Unterschiede außerhalb der Bibel in Bezug auf Sola Scriptura, die Schrift allein? Und es beginnt mit der Inspiration der Bibel. Die Bibel spricht von sich selbst in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben, inspiriert ist. Jedes einzelne Kapitel, jeder einzelne Vers, jedes Buch im Kanon der Schrift ist Gott gehaucht. Es kommt aus dem Mund Gottes heraus. Es waren nicht die Schreiber, die inspiriert waren, es war nicht die Schrift, die Schreiber waren lediglich die Instrumenten, die niedergeschrieben hat, was Gott vorgesehen hat, dass sie niederschreiben sollen und hat ihre Personalität, ihr Vokabular benutzt. Nichtsdestotrotz schrieben sie genau das nieder, was Gott wollte, dass sie niederschreiben sollten. Und Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes herausgeht. Jedes Wort der Schrift kommt aus dem Mund Gottes heraus. Es ist, als ob die göttliche Offenbarung der Bibel von Gott herabgekommen ist. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, dass das Wort Gottes lebendig ist. Dieses Buch ist lebendig. Weil es der Atem Gottes ist. Es ist inspiriert von Gott. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 16, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es geht nicht nur um die Inspiration, sondern auch die Unfehlbarkeit der Schrift. Auch die Unfehlbarkeit ist mit inbegriffen in Sola Scriptura, weil die Bibel Gott ausgehaucht ist, weil es das Wort Gottes ist und weil Gott heilig ist, kann Gott nicht lügen. Gott ist Wahrheit und jedes Wort Gottes ist Wahrheit. Titus 1, Vers 2 sagt, Gott kann nicht lügen. Gibt es einige Dinge, die Gott nicht tun kann? Ja, es gibt. Gott kann nicht sündigen. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht lügen. Hebräer 6, Vers 18. Es ist unmöglich für Gott, dass er lüge. Jesus betet in Johannes 17, 17. Dein Wort ist Wahrheit. In Sprüche 30, Vers 5. Jedes Wort Gottes ist geprüft. Und so halten wir mit den Puritanern dieses hoch. Wir halten an der Unfehlbarkeit des Wortes Gottes fest. Möge Gott in Wahrheit befunden werden und jeder Mensch in Lüge. Als drittes die Unfehlbarkeit der Schrift. Das Wort Gottes kann nicht versagen. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt für immer. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 18, auch wenn Himmel und Erde vergehen werden, wird nicht das geringste Jota vergehen, bis alles ausgeführt wurde. Jesus sagt, dass die Schrift nicht aufgelöst werden kann. Ja, Johannes 10, Vers 35. Und viertens, die Autorität der Schrift ist zusammengefasst in Sola Scriptura. Das Wort Gottes ist inspiriert, es ist unfehlbar, es kommt mit der Autorität Gottes selbst. Wenn die Bibel spricht, dann spricht Gott. Und wenn Gott spricht, dann spricht er mit souveräner Autorität in seinem Wort. Psalm 19, Vers 7, die Schriftstelle haben wir bereits gelesen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Nun, es sind nicht die Vorschläge oder die Ratschläge, die Ratschläge, die Überlegungen Gottes, sondern es ist das Gesetz des Herrn. Es ist bindend. Es ist verpflichtend für das Gewissen und das Leben jedes einzelnen Menschen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Psalm 19, Vers 8. Es ist das direkte Gebot Gottes an jeden Mann, an jede Frau. Fünftens, der Zweck. Die Klarheit der Schrift. Matthäus 5, Vers 21, da sagt Jesus den Pharisäern bezüglich der Auferstehung von den Toten, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr zwei Augen? Habt ihr zwei Gehirnhälften, die verbunden sind zwischen euren Ohren? Könnt ihr die Informationen, die klare Offenbarung im Wort Gottes nicht wahrnehmen? Und Matthäus 19, Vers 4 sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, wer ihn von Anfang an geschaffen hat, männlich und weiblich? Nein, Gott hat sich klar und deutlich geoffenbart. Gott hat so klar geredet, dass kein Mensch sich entschuldigen kann und sagen kann, ich habe nicht verstanden, was Gott gesagt hatte. Gott hat nicht gestottert in seinem Wort. Gott hat mit Klarheit geredet. Und es ist eine verständliche Rede. Wir brauchen die Erleuchtung des Heiligen Geistes, jawohl. Aber jedes zu kurz kommen und Missverstehen der Bibel ist nicht auf Seite der Bibel, sondern es steht auf Seite des Menschen. Was Gott gesagt hatte, hat er mit deutlicher Klarheit gesagt. Und was für ein großer Unterschied ist es zu Rom. Rom sagte, der Mann in der Bank, er kann nicht verstehen, was die Bibel sagt. Das ist der Grund, warum wir die Bibel nicht übersetzen in deine Sprache. Das ist der Grund, warum die Bibel in Latein gelesen wird. Das ist der Grund, warum wir dich belehren, weil du unfähig bist, die Bibel zu verstehen. Und die Puritoren und die Puritaner und die Reformatoren sagten nein. Der Ackermann auf dem Feld kann mehr verstehen von der Bibel wie der Papst in Rom. Die Schrift Gottes, die ist kristallklar, sie ist markiert dadurch, dass sie verständlich ist. Sechstens, sola scriptura beinhaltet die Genügsamkeit der Schrift. Das Wort Gottes ist fähig, alles auszurichten auf der Erde, was Gott sich vorgenommen hat. In Jesaja 55, Vers 11 sagt Gott, das Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort wird ausführen, wozu es gesandt ist. Es ist das Wort Gottes ist mächtig, Menschen zu verändern. Das Wort Gottes ist mächtig, Menschen wieder zu gebären, zu neuem Leben. Es ist mächtig genug zu korrektieren. Es ist mächtiger als jegliches Objekt, das wir jemals in den Händen halten werden. Petrus sagt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, welches ist das lebendige, bleibende Wort Gottes. In diesem Buch ist so viel Leben. So, wenn dieses Buch in den Nährboden des menschlichen Herzens gesät wird, dann bringt es Frucht. Gott wird dieses Wort hervorbringen zu neuem Leben. Und es ist dieses Buch, das uns verändert in das Ebenbild Jesu Christi. Siebtens, sola Christura. Sola Scriptura beinhaltet die Unbeweglichkeit des Wortes Gottes. Es wird sich nicht verändern. Das Wort Gottes ist für immer fest. Psalm 119, jedes Wort Gottes wird für immer bleiben. Wahrheit wird immer Wahrheit sein und was falsch ist, wird immer falsch sein. Gottes Offenbarung wird sich nicht verändern, weil Gott unveränderlich ist. Sola Scriptura beinhaltet auch, dass das Wort Gottes nicht überwunden werden kann. Gott sagt in Jeremia, es nicht mein Wort wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert. Hebräer 4,12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Was für eine mächtige, durchdringendes Instrument ist das Wort des lebendigen Gottes. Es ist unwiderstehlich. Und schlussendlich beinhaltet Sola Scriptura die Vollendung der Schrift. Es gibt keine neue Offenbarung dem Menschen. Nach dem Beenden des Kanons, nachdem der Glaube ein für alle Mal den Gläubigen verkündigt wurde, gibt es keine neue Offenbarung. Offenbarung 22,18. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und für unsere Konferenz ist insbesondere der letzte Aspekt so relevant. Gott hat die Vollständigkeit seiner Botschaft zu uns gebracht in der Wahrheit seines geschriebenen Wortes. Als die Puritaner sich sammelten, von dem englischen Parlament, wurde ihnen die Aufgabe gegeben, niederzuschreiben, auf was das Land aufgebaut werden sollte. Und 1646 beendeten sie ihre Arbeit, was bekannt ist als das Westminster Glaubensbekenntnis. Es waren über 100 Pastoren und Lehrer, 30 Laien. Sie trafen sich in über 1100 Treffen und sie begannen den Westminster Katechismus mit Kapitel 1. Kapitel 1 trägt den Titel »Von der Heiligen Schrift«. Und ihr Glaubensbekenntnis, das vor vielen Jahren und ihr Glaubensbekenntnis, das jetzt geschrieben wurde, wurde leicht verändert, weil neue Herausforderungen auf die Gemeinde hereinkamen. Sie mussten sich mehr verteidigen, sie mussten klarer sein in dem, was sie über die Schrift glauben. Und es ist ein Glaubensbekenntnis und dieses erste Kapitel hat die Zeit überdauert und ist eine Wiederholung von dem, was die Bibel über sich selbst sagt. Nun, ich möchte, dass wir durch einige dieser Aussagen hindurchgehen, um zu sehen, wie hingegeben wie verpflichtend die Puritaner waren zu Sola Scriptura. Einige dieser Aussagen werden eingeblendet werden. Ich bin durch dies durchgegangen und habe versucht, sie zu komprimieren, damit sie einfacher zu verstehen sind. zur Hilfe für unsere Kommunikation habe ich einiges etwas umschrieben. Und ich möchte euch zeigen, was die größten puritanischer Köpfe zusammengetragen haben über Sola Scriptura. Und im Kapitel 1, im ersten Teil, beginnen sie mit einer Aussage über das Aufhören jeglicher Offenbarung. Und sie waren fest entschlossen zu sagen, dass sie nur an die Bibel glauben. Im ersten Teil heißt es, dies macht die Heilige Schrift höchstens notwendig, nachdem jede früheren Wege, auf denen Gott seinem Volk seinen Willen offenbart, nunmehr aufgehört haben. Diese Puritaner begannen mit einer Aussage über das Aufhören der Prophetie. Im zweiten Teil sprechen sie über die Autorität der Schrift. Die Heilige Schrift wurde durch die Inspiration Gottes gegeben, um die Richtschnur des Glaubens und des Lebens zu sein. Es war 100% die Wahrheit des Wortes Gottes, das dem Menschen geoffenbart ist. Und dann schlussfolgert es, dass es die Richtschnur beziehungsweise des Glaubens und Lebens ist. Es hat die Autorität über unser Leben. Es hat die Autorität, uns als Richtschnur zu dienen und zu diktieren, wozu wir uns auch dessen willentlich unterordnen. Im dritten Teil haben sie sorgfältig darauf geachtet, dass sie die Apokryphen nicht als Teil der Schrift hinzufügen. Sie haben erkannt, dass die Apokryphen ihnen war bewusst, dass die Apokryphen nicht Teil der Bibel sind. Der vierte Abschnitt, der über die Autorität spricht, die Autorität der Heiligen Schrift, um deren Willen man ihr glauben oder gehorsam sein muss. Es ist die Autorität des Wortes Gottes, die über die Menschen herrscht. Im sechsten Teil lesen wir über die Genügsamkeit. Der ganze Ratschluss Gottes in Bezug auf alles, was zu seiner eigenen Ehre und zum Heil, zum Glauben und zum Leben des Menschen nötig ist, ist entweder in der Schrift. Yeah. Es gibt keinerlei Notwendigkeit, woanders hinzuschauen. Es gibt nichts, was hinzugefügt werden kann. Es gibt keine Notwendigkeit für einen Anhang für das niedergeschriebene Wort Gottes. Die Puritaner betonen, dass die Schrift durch die Schriftsteller, dass alles, was notwendig ist, zur Errettung und zur Heiligung, zur Errettung Gottes in unserer Bibel gefunden wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und am Ende dieser Präsentation wird John Owen derjenige, der die Frage der Quäker beantworten wird. Und er wird seine Punkte aufbauen auf diesen Punkt, wenn er sagt, dass wir das genügsame Wort Gottes haben. In diesem sechsten Teil finden wir eine andere Aussage über das Aufhören der Gaben. Dort heißt es, dass nicht zu keiner Zeit hinzugefügt werden soll, entweder durch neue Offenbarung des Geistes oder durch Tradition der Männer, der Menschen. In anderen Worten, bring nicht, dies spricht der Herr, in dieses Haus hinein, wenn es nicht Vers und Kapitel hat. Nummer 7. Spricht über die Klarheit der Schrift. Die Dinge, die über die Errettungsschrift sind in der Schrift selbst klar dargestellt, gleichermaßen klar für alle. Das heißt, alles, was du wissen musst, ist klar und deutlich niedergeschrieben in der Bibel. Alles, was du wissen musst, um dem Willen Gottes zu folgen, ist klar und deutlich niedergeschrieben in diesem Buch. Alles, was du wissen musst, damit du auf solche Weise lebst, um Gott zu verherrlichen, ist klar und deutlich, kristallklar niedergeschrieben in diesem Buch. Dieses Buch ist nicht schwer zu verstehen. Es ist nur schwer zu verschlingen. Welchen Teil kann man nicht verstehen, wenn es heißt, durch Gnade allein, durch Glaube allein und durch Christus allein? Selbst ein Kind kann zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und beachtet, dass im 7. Teil des 1. Kapitels vom Westminster Glaubensbekenntnis steht, dass nicht nur die Gelehrten, sondern auch die Ungelehrten bei rechtem Gebrauch der gewöhnlichen Hilfsmittel zu einem hinreichenden Verständnis derselben gelangen können. Abschnitt 9 geht weiter. Abschnitt 9 lehrt, dass die Schrift sich selbst auslegt. Die klaren Stellen werfen ein Licht auf die schwierig zu erklärenden Stellen. Thomas Watson sagte, nur ein Diamant kann einen Diamanten schneiden. Die Schrift legt die Schrift aus. Und der Artikel 10 ist ein schlussfolgender Abschnitt über die Autorität des Wortes Gottes. Und um dies festzunageln, sagen sie Folgendes: Der oberste Richter, vor dem alle Streitigkeiten zu entscheiden sind und alle Konzilbeschlüsse, Meinungen, kann niemand anders sein als der Heilige Geist, der in der Schrift redet. Er redet nicht durch Offenbarung, nicht durch Träume, nicht in deinen Zungen, sondern er redet in der Schrift allein. Das Wort Gottes ist der höchste Maßstab für das Leben der Gemeinde. Dies ist die Verpflichtung der Puritaner in 1646, als sie dies als ihren Entwurf festmachten, nachdem sie sich über 1100 Mal getroffen hatten, über einen Verlauf von 3 Jahren hinweg. Sie standen auf dem Wort Gottes. Die Kirche, die Gemeinde Jesu war nur dann am stärksten, wenn sie sich auf das Wort Gottes berief, wenn sie auf dem Wort Gottes stand. Dann steht die Gemeinde fest. Wenn die Gemeinde von Sola Scriptura ablässt, dann wird sie sehr wahrscheinlich abgleiten in Liberalismus, Ökumenismus, Agnostizismus, letztendlich zu Atheismus führen. Das Fundament ist sola scriptura. Jede Denomination, die abirrt, geht an diesem Punkt. Jede Bibelschule, die abirrt, irrt an diesem Punkt ab. Jede Gemeinde, die abirrt, die irrt an sola scriptura ab. Man kann keinen Kompromiss machen. Das Wort Gottes steht nicht zur Debatte. Zweitens. Sola Scriptura ist nicht nur definiert durch das Westminster Bekenntnis, sondern zweitens und traurigerweise ist beschmutzt durch die Quäker. Wenn Gott seine Fenster öffnet, um das Volk zu segnen, dann öffnet Satan die Tore der Hölle, um Schaden anzufügen. Und du kannst sicher sein, wenn Gott das größte Werk anrichtet, kannst du sicher sein, dass Satan seine Abgesandten hier hineinbringt, um Zerstörung anzurichten. Und während 1446 der Westminster Katechismus fertiggestellt werde, exakt zur selben Zeit tut der Teufel sein Werk. Zur selben Zeit, 1640, in den 1640er Jahren, begann eine Randgruppe ihren Dienst mit dem Namen Quäker. Und sie beanspruchten und behaupteten, dass sie neue Offenbarung erhielten. Und dadurch wurden sie fehlgeleitet und gerieten in emotionale Exzesse hinein. Sie wurden angeführt durch einen Mann namens George Fox. Im Kernstück der Theologie der Quäker ist folgendes, dass jemand gerettet werden kann, unabhängig von der Schrift. Dass es ein inneres Licht in jedem Menschen gibt und dass diese innere Offenbarung die Errettung möglich macht für alle Menschen. Und sie nennen das ein inneres Licht, den innewohnenden Geist. Und sie behaupteten, dass sogar der Geist in Ungläubigen sei. Und als sie als Ungläubige sich zusammentrafen, behaupteten sie, dass sie den Heiligen Geist in sich hätten. Und wenn man in einen Quäker-Gottesdienst hineinging, dann stellte man fest, dass es keinen Pastor gab. Es gab niemanden, der mit dem Wort Gottes auf die Kanzel trat und das Wort Gottes proklamierte. Sie würden alle in einem Gebäude sitzen, so wie wir sitzen, und sie würden ermutigt werden, nachzusinnen. Und wenn es jemanden überkam, dann wäre dieser Mann aufgestanden und hätte geredet und hätte allen anderen Anweisung über das Leben gegeben. Frauen wurden ermutigt, aufzustehen und zu den Männern zu predigen. Und aus dieser Verpflichtung, offen zu sein und unvorsichtig zu sein und fortschreitende Offenbarungen des Geistes durch Visionen und bizarre Praktiken, war das Ergebnis nicht zuletzt, dass sie nackt herumgingen als ein Zeichen. Nichts anderes ist als ein Zeichen des Gerichts. Und im Juni, wenige Jahre später, waren zwei Quäkerfrauen, ihnen besuchten sie Oxford und sie wollten diese Quäker-Theologie nach Oxford bringen. Und sie begannen, die Studenten zu warnen vor dem Bösen des Studierens, vor der Übelkeit der Studierenden. Und sie warnten die Studenten, dass sie ihr Verständnis der Akademie hingeben. Und sie hielten sie ab, sie wollten sie abhalten von dem Studieren. Und sie wollten sie lehren, dass alles, was sie brauchen, war das innere Licht des Geistes. Sie brauchten nicht das Klassenzimmer, sie brauchten nicht die Professoren, sondern Gott würde durch seinen Geist in ihrem Inneren reden. Und diese Botschaft, die stieß auf taube Ohren, und eine dieser Frauen, die entblößte sich selbst und ging halbnackt durch Oxford herum, oben ohne, und behauptete, dass dies ein Zeichen des Gerichts war für die Studenten. Solche bizarren Handlungen zeigen sehr deutlich, was ist. All diese Handlungen zeigen, wie bizarr ihre Theologie war. Und was noch viel bizarrer ist, wie all diese Handlungen, ist nichts anderes wie die gegenwärtige charismatische Bewegung. Und was wir vorhin in den Video-Auszügen gesehen haben, ist noch fast schlimmer wie das, was die Frauen getrieben haben. Einer der TBN-Televangelisten sagt Folgendes, und ich zitiere ihn. Was brauchen wir? Beginne es zu erschaffen. Beginne darüber zu reden. Beginne es ins Leben zu rufen. Sprich zu deinem Geldbeutel und sag, du dicker Geldbeutel, voller Geld. Sprich zu deinem Sparbuch und sage, du Sparbuch, du. Ich habe euch vorgewarnt, das ist schlimmer, wie nackt zu gehen. Du Sparbuch, du warst noch nie so wohlhabend, seit ich dich besessen habe. Du bist voller Geld. Kenneth Copeland. Nun, wir sprechen über bizarre Sänge. Er sagt, du hast Gott nicht in dir, sondern du bist einer. Sei nicht überrascht, wenn Leute zu dir sagen, du bist nicht Gott. Bete stattdessen zu dir selbst. Das ist noch weit schlimmer, als nackt herumzugehen. Du hast in dir dieselben schöpferischen Fähigkeiten wie Gott, als er das Universum erschuf. Kenneth Copeland sagte, ich predige, nicht lehre. Nun, das glauben wir eben alle, sondern ich predige Glauben. Ein Glauben in dich selbst und ein Glauben an den Teufel. Kenneth Hagin sagt, der Gläubige ist ebenso Fleischwerdung, wie es Jesus selbst war. Fred Price sagte, habe einen Rolls-Royce-Glauben. Und Benny Hinn sagt, bist du bereit für eine wirklich offenbarende Erkenntnis? Du bist Gott. Er sagt, Christen sind kleine Messiasse, Christen sind wie Götter. Gehe nie, nie, nie zu dem Herrn und sage, wenn es dein Wille ist. Er sagt, wir Christen besitzen Macht in unserem Mund, um zu heilen. ebenso wie Hexen Macht besitzen. Er sagt, wir sind kleine Messiasse, in gleicher Weise wie Jesus es war. Und ich warne euch, wenn du eine Stufe hinabgehst von Sola Scriptura, dann hast du deinen Fuß auf eine Bananenschule gesetzt. Du wirst abstürzen. Du wirst runterrutschen, bis du am Boden zerstört bist. Genau das war diese Quäkerbewegung. Und es gibt einen Grund, warum man sie Quäker nannte. Denn in ihren Gottesdiensten haben sie die ganze Zeit gezittert. Und als sie dann zu den Kolonien kamen, wurden sie Shaker genannt oder Zitterer aufgrund ihres Zittern. Nun, dies führt uns zum dritten Teil, Sola Scriptura von John Owen verteidigt. Fand ich durch Zufall, dass an diesem selben Campus von der Oxford-Universität als Vizekanzler von der Krone Englands dahingesetzt worden. Das theologische Genie, das hingesetzt wurde, war John Owen. Gott hat ihn hingestellt. Und wenn jemand die Theologie der Quäker analysieren könnte, dann war es John Owen. Es war John Owen, der zum Parlament predigte. Es war dieser brillante Mann, der ein 23-bändiges Werk schrieb. Er gab sich hin, um diese emotionale Irrlehre von Sola Scriptura, um sich ihr zu adressieren. Im Jahre 1659 antwortete John Owen diesen Quäkern mit einem Buch, das den Titel trägt, A Defense of the Sacred Scripture Against the Fanatic, das heißt, eine Verteidigung für die Heilige Schrift gegen die Fanatiker. Und er hat 4 Kapitel geschrieben, ich möchte aber vor allem auf das 3. Kapitel eingehen, und das trägt den Titel Über die Vollkommenheit der Schrift. Ein Jahrhundert vorher hat Johannes Calvin dieselbe theologische Debatte geführt und hat diese Irrlehren konfrontiert, indem er den Geist und das Wort zusammenführte. John Owen nahm seinen Platz ein auf einer anderen Verteidigung, und er argumentierte mit der Vollkommenheit der Schrift Gottes. Die Schrift, die von 1. Mose bis zur Offenbarung gegeben ist, die Schrift, die jeder Gläubige braucht für sein geistliches Leben, die Schrift, die er braucht als Offenbarung von Gott, ist bereits in der Bibel. Es muss nichts hinzugefügt werden. Es ist vollkommen. Und jeder Versuch, etwas hinzuzufügen zu dem geschriebene Wort Gottes ist ein Angriff auf die Vollkommenheit der Schrift. Und John Owen begann seine Verteidigung mit den folgenden Worten. Und er hat es für uns einfach gemacht, hat die ganzen Worte zusammengefügt. Der schreibt, die Schrift ist die niedergelegte, die ewige, unveränderliche ordentliche perfekte, das heißt, es kann nicht verbessert werden, nichts fehlt dem Wort Gottes, und unerschütterliche Regel für jegliche Generation an jedem Ort, für jede Gemeinde, zu jeder Zeit. Für göttlichen Gottesdienst, was Dr. MacArthur in dieser Konferenz bereits deutlich gemacht hat, dass es unsere größte Aufgabe vor Gott ist. Und es lässt keinen Raum, ihr versteht, was kein Raum ist, es lässt keinen Raum für irgendeine neue Offenbarung. Nun, wenn du nach einer dieser neuen charismatischen Offenbarungen suchst, dann liegt es darin, dass du nicht verstanden hast, was die Vollkommenheit des Wortes Gottes ist. John Owen fährt in seiner Verteidigung fort und sagt, was ist die praktische Anwendung der Schrift? Was nutzt es uns? Wofür ist es gut? Wenn es für uns, wo ist seine Perfektion, wo ist seine Vollkommenheit? Und die Aussage bedeutet, wenn du etwas hinzufügen willst, dann würdest du sagen, es wäre nicht vollkommen, aber es ist vollkommen für den ganzen Zweck Gottes. Und dann listet John Owen 7 einzelne Abschnitte, und ich habe sie etwas kurz zusammengefasst. Die erste Verteidigung ist, erstens, Gott hat in der Schrift alles geoffenbart, was notwendig ist für die Errettung und für unseren Gottesdienst. Das ist die Genügsamkeit der Schrift. Alles, was du brauchst, ist in deiner geschriebenen Bibel geschrieben. Und das findest du in deiner Bibel. Nummer 2, eine Aussage über die Klarheit der Schrift. All dies ist geoffenbart in den Büchern der Bibel. Die explizit oder implizit lehrt und tut das in einer sehr klaren Art und Weise. In anderen Worten, Gott weiß, wie er kommuniziert. Gott kann besser kommunizieren wie jeder aus diesem Raum. Und was Gott in seinem Wort gesagt hat, ist sehr deutlich und klar. Und die wichtigen Dinge über Errettung und Heiligung. Nummer 3. Es gibt absolut keinen Raum für neue Offenbarung. Und es ist genau so, endet das Buch der Offenbarung in Offenbarung 22, 18. Wenn jemand etwas diesem Buch hinzufügen wird, dann wird Gott ihm die Plagen hinzufügen. Das ist eine deutliche Warnung an jeden, der eine Offenbarung hinzufügen würde, dem niedergeschriebenen Wort Gottes. Nummer 4. Er sagt, es ist die größte Arroganz und der Stolz, Es wäre arrogant und stolz, dass wenn du sagst, dass du eine besondere Offenbarung Gottes brauchst, du denkst, du wärst so besonders, dass du von Gott eine besondere Offenbarung brauchst, nur für dich. Wie selbstsüchtig bist du, wenn du das denkst? Es ist arrogant, es ist stolz. Was Gott zu jedem gesagt hat, das hat er auch zu dir gesagt. Nummer 5. Die Lehre dieser der Fanatischen, das sind diese hyperemotionalen Exzesse, die Lehren der Quäker, beinhalten Dinge, die der Lehre fremd sind. Das ist Owens Ratschlag an seine Generation. Meiden muss man diese Dinge als diabolisch nutzlose Grund, ohne Grund und falsch. Sie sind vom Teufel. Und du brauchst nicht das, was er verkauft. Nummer 6. Dieses innere Licht, diese intuitive, subjektive Botschaft von des Heiligen Geistes in dir, die nicht durch das geschriebene Wort Gottes kommt, davon spricht Owen und sagt, dass sie dich wegzieht von der Vollkommenheit der Bibel. Sie führt dich weg in eine Fantasiewelt. Sie zieht dich weg von diesem Anker, den du geschlagen hast in das geschriebene Wort Gottes und bringt dich in Nutzlosigkeit hinein, in falsche Dinge. Nummer 7. Die Bibel ist ein vollständiges Regel. Und seit der Vervollständigung des Kanons gibt es keine neue Offenbarung. Er schließt die Tür und schließt sie hinter sich zu und verschließt sie. Er verschließt die Tür für jegliche neue Offenbarung. Und dann fügt er hinzu, wenn die Schrift vollkommen und vollständig ist, was für eine Notwendigkeit haben wir dann für neue Offenbarung und unkontrollierbaren Enthusiasmus? Das ist eine rhetorische Frage und Owen nimmt sich noch nicht einmal die Zeit, sie zu beantworten. Die Antwort ist schlichtweg, wir haben keinerlei Grund für neue Offenbarung. Und schlussendlich sagt er, dass all diese neuen Offenbarungen nutzlos sind, unvollkommen, sie müssen verworfen und gemieden werden. Stephen Westcott hat das Vorwort zu diesem Buch geschrieben und er schreibt, John Owen, hat die Szene, wenn John Owen die Szene der Kirchengeschichte heute gesehen hätte, dann würde er zurückkommen zu dieser Wurzel, würde zurückkommen zu der Überzeugung der Perfektion, der Vollkommenheit des Wortes Gottes. War im Jahre 1662, 2 Jahre nachdem Charles II. Zurückkam, um die Monarchie wieder einzuführen. Es war die Zeit, als die Puritaner die Kirche, die Gemeinde reinigten und sich weiter ausbreitete im Vereinigten Königreich, hat das englische Parlament das Gesetz der Einheit verabschiedet. dass jeder Prediger, jeder Lehrer sein Gewissen an Sola Scriptura bindet. Oh, das war ein sehr dunkles Zeitalter, ein sehr dunkler. Sie wurden zu etwas anderem verpflichtet und an diesem Tag wurden 2000 Prediger der Puritaner aus den Gemeinden hinausgetan. Ein Jahr später verabschieden sie das Fünf-Meilen-Gesetz, dass jemand noch nicht einmal 5 Meilen nahe an eine Stadt herankommen könnte. Und wenn sie sterben würden, dann durften noch nicht einmal ihre Leiber in der Stadt beerdigt werden. In dem Friedhof der Gemeinde. Und jedes Mal, wenn ich nach London gehe, der erste Ort, den ich besuche, ist Smithfield. Dort zu stehen, wo John verbrannt wurde von Bloody Mary und in der Nähe des Bunyan-Feld zu sehen, wo die Puritaner begraben wurden, außerhalb von London. Es war ein Zeichen der Verwerfung. Es war ein Zeichen der Absonderung. Sie waren wie Christus angesehen und außerhalb der Stadt gekreuzigt, sprichwörtlich. Bunyanfield ist heute ein Teil der Stadt, aber in der damaligen Zeit war es ein Zeichen von vollkommener Verleugnung. Und wenn man heute in Bunyanfield hineingeht, dann sieht man dort die Gräber und das Grab von John Owen. John Owen, D.D., Doctor of Divinity. Dann sieht man das Grab von John Bunyan. Er hat den Klassiker geschrieben, Die Pilgerreise. Man sieht das Grab von Isaac Watts. Wir haben das große Lied heute gehört von ihm. Und dort liegt er begraben. Thomas Goodman. Andere puritanische Riesen. Na, viele von ihnen haben keinen Grabstein, sondern die wurden einfach gestapelt übereinander, während sie starben. Meistens in Unbekanntheit, aber sie waren willentlich ihren Tod und ihr Leben an Sola Scriptura aufzuhängen. Mögen wir heute Abend hier uns festhalten in unserem Glaubensbekenntnis an das Aufhören der weiterer Prophetie. Mögen wir stehen auf dem Wort Gottes und auf dem Wort Gottes allein und möge das Wort Gottes unser gesamtes Leben regulieren und beordnen. Möge das Wort Gottes unser Predigen, unseren Gottesdienst beeinflussen. Möge das Wort Gottes die Gemeinschaft beeinflussen, unser tägliches Leben. Möge das Wort Gottes unseren Dienst regulieren oder regeln. Möge das Wort Gottes jeden einzelnen unserer Schritte regeln, während wir zum Grab zueilen. Und mögen wir nur und nur das Wort Gottes halten. Möge es die Ordnung, der Standard sein. Die Standard der Wahrheit in dieser Welt. Möge Gott uns viel Gnade geben, auf dem Wort Gottes zu stehen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du in unseren Herzen arbeitest, dass wir als eine treue Generation erfunden werden hier auf dieser Erde. Herr, wir möchten zu diesem Überrest gehören, der treu bleibt zu dem Buch und allein zu diesem Buch. Herr, wir bitten, dass du uns Einsicht und Verständnis gibst in die Schrift, in die Bibelstellen, die wir uns heute angesehen haben, von seiner Unfehlbarkeit, von seiner Genügsamkeit, von der Inspiration, von der Klarheit, von der Unüberwindbarkeit bis zur Vollendung. Mögest du, Gott, uns mächtig machen im Wort, nicht nur hingegeben zu geben zum Wort, sondern dass wir es bekennen, dass wir es predigen, dass wir es verkündigen, mögen wir es teilen, mögen wir es singen, mögen wir Seelsorge erteilen mit dem Wort, mögen wir dem Wort Gottes folgen und die Lehre umarmen, weil es ist ein Licht auf unserem Weg, es ist das Schwert des Geistes an unserer Seite. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns, diesen Pilgern und Fremdlingen, dies an solchen Reichtum anvertraut hast. Als dein vollkommenes, geschriebenes Wort. Denn es gibt uns Einsicht über das vollkommene, lebendige Wort, Jesus Christus, unseren Herrn, und in seinem Namen beten wir. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.